Galater 5, Vers 16, in dem Abschnitt, der hiermit beginnt und bis Kapitel 6, Vers 10 läuft, haben wir die zweite Aufforderung zur Weichenstellung. In Vers 16 fordert er auf zu dieser Weichenstellung, man soll wählen, Geist oder Fleisch, und er fordert dazu auf, den Weg des Geistes zu wählen. In den Versen 17 bis 23 bekräftigt er diesen Aufruf durch Hinweise auf drei Gegensätze. Das soll diese Aufforderung stärken. Denn den ersten Gegensatz haben wir in Vers 17. Das ist ein Gegensatz der Dynamik des Christenlebens. Zwei Dynamiken, auf die ich gestern hinwies, Fleisch und Geist. Beide sind Triebkräfte. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die treibt, und das Fleisch hat seinen Trieb. Und nun wählt der Christ, welchem Trieb er sich unterstellen will. Er tut nicht, was er will, aber er kann wählen, wem er sich unterstellen will. Das bringt uns zum nächsten, Vers 18. Da haben wir einen weiteren Gegensatz, den Gegensatz in der Autorität. Der Christ muss wählen, welcher Autorität er sich unterstellen will, Geist oder Gesetz. Wir lesen noch einmal die Verse 16 bis 18. Vers 16, der Aufruf: Aber ich sage, wandelt durch den Geist, und ihr werdet gar nicht die Lust des Fleisches ausführen. Jetzt kommt die Begründung, die Bekräftigung. Erste Gegenüberstellung, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht imstande seid zu tun, was immer ihr mögt. Man muss also wählen, welcher Dynamik man sich unterstellen will oder mit welcher man sich identifizieren will. Vers 18 geht es um Autorität. Werdet ihr aber vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Paulus stellt die zwei Autoritäten einander gegenüber. Es ist nicht möglich, unter beiden zu sein. Entweder man ist in der Welt des Geistes und dann nicht unter dem Gesetz, oder man stellt sich unter das Gesetz, aber dann hat man nicht mehr den Geist zur Führung. Den dritten Gegensatz haben wir in den Versen 19 bis 23. Und das ist der Gegensatz der Auswirkung von Fleisch und Geist. Paulus weist darauf hin, dass Fleisch und Geist jeweils entsprechende Auswirkungen haben. Zuerst in den Versen 19 bis 21 zeigt er uns die Werke des Fleisches. Warum heißen sie Werke? Wir stellen fest, Paulus spricht von Werken des Fleisches und Frucht des Geistes. Beides sind Auswirkungen. Warum der Unterschied? Warum bei Fleisch Werken, wenn es da um Triebe, sich um Triebe handelt, denen man sich nur hingeben muss? Nun, es handelt sich um Werke, weil dieses, das Paulus dort nennt, die natürlichen Taten des Menschen sind, der Ausdruck der innewohnenden Sünde. Es handelt sich um Taten, das nennt Paulus Werke, um Tätigkeiten. Das heißt, wenn der Mensch seinen natürlichen Trieben Raum gibt, dann tut er diese Dinge. Das ist, was wir wollen. Jesus sagt, der Mensch, dies kommt vom Innern, das kommt von selbst. Das sind unsere Taten von Natur. Deshalb Werke des Fleisches. Welches sie sind, zählt er auf. Wir können sie lesen. Die Werke des Fleisches sind aber offenbar. Ich meine nicht, dass er hier alle aufzählen will, denn an einigen Stellen hat er wohl noch einige andere Sünden zu nennen. An den anderen Texten, vielleicht gilt das auch mit der Frucht des Geistes, ich weiß nicht. Mir fiel auf, dass Ehebruch als erstes dasteht. Ich weiß nicht warum. Das scheint eine besondere Gefahr zu sein. Sie steht an erster Stelle. Sie sind Ehebruch. Das ist der Bruch einer bereits vollzogenen Ehe. Unzucht ist der Raub dessen, das zur Ehe gehört, außerhalb der Ehe oder vor der Ehe. Unzucht ist das Praktizieren eines der geschlechtlichen Verbindung, die zur Ehe gehört, bevor man heiratet. Das Vorwegnehmen dessen, das zur Ehe gehört. Wobei Unzucht nicht Eheschließung bedeutet, im Gegensatz zu dem, was selbst christliche Theologen heute sagen. Die Tatsache, dass zwei junge Menschen miteinander schlafen, heißt nicht, dass sie eine Ehe vollzogen haben. Das ist nicht Eheschluss. Das ist Sünde, aber das ist nicht Verehelichung. Kommt nicht einer Eheschließung gleich. Danke. Umgekehrt, der Beischlaf von verheirateten Leuten ist nicht die Vollendung der Ehe, wie man oft sagt. Die Ehe ist mit der Eheschließung vollendet, nicht mit dem Beischlaf. Ob Eheleute Beischlaf üben oder nicht, das ist ihnen überlassen. Das gehört natürlich in der Ehe dazu, aber es ist nicht an und für sich eine Eheschließung. Es ist das, was Eheleute tun, nachdem sie geheiratet haben. Einige Korrekturen also an dieser Stelle, weil wir so viel christliche Literatur hier, die in Verwirrung haben, die in Verwirrung sind. Dann kommt Unreinigkeit. Vielleicht denkt Paulus hier an individuelle Sexualität oder sexuelles Sündigen auf dem Gebiet der bereits genannten. Dann Ausschweifung oder auch Sinnlichkeit. Alles, das mit dem Sinnlichen zu tun hat und dieses sättigen will. Dann kommen Götzendienst und Zauberei. Zauberei ist das, was hinter dem Götzendienst steht. Götzendienst ist das, was nach außen hin da ist. Man dient falschen Göttern. Das müssen jetzt nicht Bilder sein von Holz oder Stein oder Papier. Japaner haben papierne Götzen. Sondern das können auch Dinge, Gegenstände sein in unserem Leben. Ein Auto kann ein Götze sein. Hängt davon ab, in welchem Maße es konkurriert mit Gott. Zauberei ist der Dienst Satans und seiner Dämonen, und das, sagt Paulus, steht hinter dem Götzendienst. Alles Abweichen von Gott bringt uns in das Gebiet Satans und ist im Wesen okkult. Man braucht nicht erst Karten zu legen und solche Sachen zu machen. Alles Abweichen von Gott ist eine Art von Götzendienst und hat es schon mit Zauberei zu tun. Dann kommen zwischenmenschliche Beziehungen, Feindschaften, Hader, Eifersucht und dann die Zeichen solcher Beziehungen oder Sünden, Zorn, Ränke, Zwietracht. Die Auswirkung ist Spaltungen und Parteilichkeiten. Parteilichkeiten ist eigentlich, was Spaltungen bedeutet. Man kann es mit Parteilichkeiten übersetzen. Hier sieht man, dass sehr viel fleischliches Wesen auch in Gemeinden ist. Denn wir haben sehr viel Spaltungen. Oft angerichtet durch geistlich sein wollen. Aber es ist fleischliches dennoch. Die Frage ist, das heißt, es wird immer Verbindung und Spaltung geben. Es wird immer Trennung und Verbindung geben. Aber die Frage ist, in welchem Zeichen geschehen sie? In welchem Zeichen geschieht Verbindung? Oder Ökumene, ja. Verbindung ist nicht immer gut. Und Spaltung ist nicht immer schlecht. Die Frage ist, in welchem Zeichen stehen sie? Sie müssen im Zeichen der Liebe zu Gott stehen. Aus Liebe zu Gott Trennung. Aus Liebe zu Gott Verbindung. Aus Liebe zu Gott Hass gegen die Sünde. Dann kommen weitere verschiedene genannte Sünden wie Neid, Morden, Trunkenheit, Gelage, Trunkenheit zu viel, also das sich berauschen mit Getränken, Gelage, das sich berauschen mit Essen und dergleichen. Die Liste könnte, sagt Paulus, verlängert werden. Was ist nun das Los derer, die diese Dinge ausüben? Das sagt der Apostel in Vers 21. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, die solches üben, das heißt, die in diesen Dingen leben, man muss einen Unterschied machen zwischen dem Leben in diesen Dingen und dem Vorkommnis. So etwas kann einmal vorkommen bei einem Gläubigen. Er stolpert in die Sünde, er fällt in die Sünde, aber er lebt nicht in ihnen. Wenn jemand mal sündigt, sagt Johannes, das könnte eins oder das andere hier sein, aber wenn das das Leben eines Christen oder eines Menschen kennzeichnet, dann gehört er nicht zu Christus. Paulus sagt, die, die solches üben, werden das Königreich Gottes nicht ererben. Die kommen nicht in die Herrlichkeit Gottes. Jetzt kommt die Auswirkung auf der anderen Seite. Die Frucht des Geistes nennt Paulus dieses. Warum heißt sie Frucht? Wir stellen wieder die Frage, warum die Bezeichnung? Frucht spricht von zweierlei. Erstens, das Wort Frucht spricht von einem organischen Zusammenwirken zwischen Geist und Christ, wie bei einem Baum. Um Frucht zu bekommen, müssen wir ein organisches Gewächs haben. Ein Baum ist eine organische Einheit. Wurzeln, Stamm, Äste und so weiter, Blätter, alles wirkt zusammen. Und wenn dieses alles zusammenwirkt, dann entsteht Frucht. Frucht des Geistes entsteht beim Christen. Das heißt, der Geist wird wie als eine Einheit mit dem Christen gesehen und der Christ als eine Einheit mit dem Geist und zusammen bilden sie eine Einheit, die eine gemeinsame Frucht hervorbringt. Wenn Paulus sagt Frucht des Geistes, dann ist das Frucht des Geistes beim Gläubigen. Der Gläubige bringt diese Dinge hervor, aber in Zusammenwirkung mit dem Heiligen Geist. Die Bezeichnung Frucht spricht noch von etwas anderem, weil das Wort in der Einzahl steht. Werke standen in der Vielzahl. Das Fleisch zersplittert und treibt in alle möglichen Richtungen. Das ist keine notwendigerweise organische Einheit. Aber die Wirkung des Geistes ist eine Einheit in sich, wie eine Orange. Viele Teile, aber gesammelt in einer Haut, sind eine Einheit. So ist es mit der Frucht des Geistes. Im Grunde kann man sagen, wo das eine da ist, ist alles andere da. Bei den Sünden muss nicht alles zu gleicher Zeit da sein. Aber bei der Frucht des Geistes ist immer alles da. Nicht notwendigerweise in gleicher Stärke. Das nicht. Bei einem Christen ist die Freude größer als der Friede. Aber Friede ist immer da. Wo der Geist da ist diese Frucht. Sie spricht also von einer organischen Einheit. Welches ist nun diese Frucht? Vers 22. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe. Einige Bibelleser haben gemeint, es wäre gut, jetzt einen Doppelpunkt zu setzen. Und dann hätten wir die Verdeutlichung von dem, was Frucht des Geistes ist. Denn die Frucht des Geistes ist im Wesen Liebe, aber zu lieben heißt, Friede zu haben, Freude zu haben. Und das gibt natürlich etwas sehr Schönes, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Was ist Liebe? Man denke einmal darüber nach, über Liebe im Frieden, Liebe in der Freude, Liebe in der Geduld, Freundlichkeit als Form der Liebe, Gütigkeit als Form der Liebe, Glaube oder Treue als eine Form der Liebe und so weiter. Ich persönlich meine, dass Paulus auch hier eigentlich eine Liste von Eigenschaften nebeneinander stellt, aber wir wissen von Paulus und von anderen Schreibern, dass Liebe wirklich alles zusammenfasst oder die Hauptsache ist, und so könnte man schon so sprechen, aber ich weiß nicht, ob Paulus das hier im Sinne hatte. Liebe, Freude, Kennzeichen eines gesunden Christen, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube. Das Wort Glaube ist etwas billig geworden. Setzen Sie dort wenigstens in Gedanken zwei andere Wörter hinein. Oder drei. Überzeugt sein, Treue, Vertrauen. Das sind Inhalte von Glauben. Überzeugt sein von der Wahrheit, Treue, das ist eine Beziehung, und Vertrauen. Das deutsche Wort Vertrauen ist eine sehr gute Übersetzung des griechischen Wortes Pistis, das heißt Glauben. Sanftmut setzt allerdings die Demut voraus, wobei uns auffällt, dass die Demut nicht genannt wird. Aber vielleicht setzt Paulus sie bei der Sanftmut voraus. Demut ist im Grunde richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut ist richtige Nächsteneinschätzung. Wer sanftmütig ist, der weiß, wie den Nächsten einzuschätzen und entsprechend mit ihm umzugehen. Aber das kann man nie, bis man sich selbst richtig eingeschätzt hat, mit sich selbst fertig geworden ist, mit Jesus. Dann kann man dem Nächsten begegnen. Da beginnt es. Selbstbeherrschung, nicht Keuschheit. Keuschheit gehört dazu, aber ist viel zu eng als Übersetzung von Enkratia. Enkratia? Das bin ich betrüßig. Krat, Demokratie, Theokratie und so weiter. Macht, Regierungsmacht. Enkratia, Regierungsmacht im Innern. En im Innern. Selbstbeherrschung. Man vermag, sich selbst zu beherrschen. Interessant. Das heißt, wer sich unter die Herrschaft des Geistes, das heißt Gottes oder Jesus, stellt, der ist imstande, sich selbst zu beherrschen. Der wird nicht wie ein Roboter von Geist genommen und jetzt irgendwie so gehandhabt, sondern der Geist ruft auf zum Gehorsam, zur Nachfolge Jesu. Und dann ist man imstande, mit Hilfe des Geistes, sich selbst dorthin zu bringen. Und was ist das Verhältnis zum Gesetz? Denn Geist und Gesetz hat Paulus gegenübergestellt. Vers 23, gegen solches gibt es kein Gesetz. Darüber sollte man nachdenken. Das heißt, dieses ist eigentlich das, was Gott wollte, als er das Gesetz gab. Und wer diese Dinge tut, der ist auf der Linie des Gesetzes. Ferner, man wird dann auch nicht bestraft. Für diese Dinge gibt es keine Strafe. Für die vorangehenden Dinge gibt es Strafe. Aber gegen solches gibt es kein Gesetz. Gott ist nicht dagegen, Gott ist dafür. Es fällt auf, dass Paulus dieses in der verneinenden Form sagt. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht wegen des Themas Geist und Gesetz. Wir kommen zum dritten Teil, denn in beiden Weichenstellungen hat ja Paulus dasselbe, geht er auf derselben Weise vor. Zuerst die Aufforderung, dann die Bekräftigung, die wir jetzt gehabt haben, und am Schluss eine praktische Hilfestellung für die, die ihm hierin folgen, die seiner Aufforderung befolgen. Diese praktische Hilfestellung ist eine längere. Paulus gibt also sehr praktische Hilfen für solche, die nach dem Geist leben wollen. Wenn sie geistlich sein wollen, wenn wir nach dem Geist leben wollen, wie Paulus in Römer 8 sagt, nicht nach dem Fleisch zu uns ausrichten, sondern nach dem Geist, dann haben wir hier ganz praktische Hilfe. Bis Kapitel 6, Vers 10 geht dies. Man beachte also diesen längeren Abschnitt. Ich werde ihn aufgliedern. Zuerst haben wir die Verse 24 bis 26. Um hier praktische Hilfestellung zu geben, zeigt Paulus die Perspektive des Christenlebens vom Anfang des Christenlebens aus gesehen. Paulus bringt uns an den Anfang des Glaubenslebens und zeigt uns von dort her, wie das Christenleben aussehen soll. Das ist eine Hilfe. Und was gehört dazu? Lesen wir die Verse. Aber die, die Christus angehören, kreuzigten nicht Gegenwartsform, nicht vollendete Gegenwartsform, wie im Deutschen sehr gern übersetzt wird, in der alten Luther-Übersetzung, Gegenwartsform direkt. Hat jemand eine alte Luther-Übersetzung?
Ja.
Die kreuzigen. Ja, das ist falsch. Unverständlich, warum das hier reingeraten ist. Vielleicht schwebte Luther so stark vor, die Notwendigkeit des Fertigwerdens mit der Sünde, dass er Gegenwartsform gebraucht hat. Aber es ist eindeutig, ganz klare Vergangenheitsform und nicht vollendete Gegenwartsform. Die haben gekreuzigt. Das ist vollendete Gegenwartsform. Denn das bedeutet noch etwas anderes. Das heißt, Paulus will sagen, in der Vergangenheit geschah an einem gewissen Punkt etwas Schluss. Damit ist fertig. Wann? Nun, wenn die Gläubigen dieses getan haben, dies ist die einzige Stelle, wo Paulus davon spricht, dass der Christ kreuzigt. Er spricht an einigen Stellen davon, dass der Christ gekreuzigt ist, aber dies ist die einzige Stelle, wo er sagt, dass der Christ eine Kreuzigung vornimmt. Aber auch hier nimmt er eigentlich keine Kreuzigung vor, sondern das ist so. Wenn wir von Jesus gerufen werden, zu ihm zu kommen, das heißt, wir bekehren uns, ich spreche lieber von einer Umkehr, wir kehren um von unserem früheren Wesen und Leben und lassen uns zu Jesus rufen und wir kommen. In diesem Moment, an diesem Tag, geschieht die Umkehr als ein sich identifizieren mit Golgatha. Und deshalb singen wir auch manchmal in den Liedern und sagen das auch in der Verkündigung, wir kommen zum Kreuz. Das heißt, in Gedanken gehen wir zurück 2000 Jahre und stellen uns vor, was hat denn Jesus dort getan, stellen uns dorthin und eignen uns das an, was Jesus dort getan hat. Und wir sagen mit Paulus, Christus ist für mich gestorben. Für alle, deshalb für mich. Und wir nehmen das als Geschenk an, dass unsere Sünden weggenommen sind. Und gerade deshalb, sagt Paulus, sind wir jetzt gekreuzigt, weil Jesus für uns starb. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Aber wenn er für mich starb, dann ist er für mich als Sünder gestorben. Als Sündigender. Als Sündigender. Das heißt, mein Wesen, mein sündiges Wesen, nicht Wesen im Sinne von Substanz, sondern Wesen im Sinne des Tuns, die Art und Weise, wie man lebt, dieses Wesen, das ist passé, das ist Vergangenheit. Wenn jemand zu Christus kommt, dann kreuzigt er sich selbst in dem Sinne, dass er das Kreuz Christi für sich annimmt. Das ist eine Formulierung. Er selbst tut nichts, er nimmt das Kreuz nur an. Insofern ist das ein Kreuzigen. Das heißt, Paulus sagt, wenn du beim Kreuz gewesen bist, dann musst du wissen, dass du kein Recht mehr hast, deinen sündhaften Trieben zu gehorchen. Du hast kein Recht. Du bist ein Gekreuzigter, denn du hast Ja zum Kreuz gesagt. Und das ist so viel, wie wenn du dich selbst getötet hättest. Paulus legt Wert darauf, dass der Christ eine Entscheidung getroffen hat. Er hat Ja zum Kreuz gesagt. Und dieses Ja darf er nicht mehr zurücknehmen. Das ist der Wert dieses Wortes. Das heißt, von der Perspektive des Anfanges her, ist der Christ es schuldig, zum Kreuz zu stehen und Nein zur Sünde zu sagen, weil für ihn das Vergangenheit ist. Würde er dennoch diese Dinge tun, Vers 19 bis 20, dann würde er zurückgehen in das frühere Leben gleichsam. Das heißt, würde wieder das tun und das gehört sich nicht. Die haben gekreuzigt und das hat Konsequenzen, sagt Paulus. Wer sich selbst kreuzigt und das Fleisch, der hat seine Leidenschaften gekreuzigt. Und seine Begierden, die haben jetzt nichts mehr zu melden. Sie sind da, sie melden sich. Die Versuchung ist da, sie ist dynamisch. Aber ich muss nicht gehorchen. Ich muss nicht gehorchen. Vers 25. Ein zweites geschah, als ich zu Jesus kam. Wenn wir durch den Geist leben, sollen wir uns auch nach dem Geist ausrichten. Es ist wichtig, auch hier richtig zu übersetzen. Wenn wir durch den Geist leben, das heißt, wenn wir durch den Geist zum Leben kamen, wenn es wahr ist, dass unser geistliches Leben durch den Geist, den Heiligen Geist, entstanden ist. Und das ist der Fall. Als ich zu Jesus kam, geschah zweierlei im Grunde. Normalerweise in unserer christlichen, evangelikalen christlichen Sprache sprechen wir von Bekehrung und Wiedergeburt. Ich spreche lieber von einer Umkehr und einer Heilszuwendung oder einer, ja, das Heil wird uns geschenkt. Das sind die zwei. Ich kehre um, ich werde gerufen und ich kehre um, komme zu Jesus Christus. Das heißt, ich tue Buße und Glaube. Das sind die zwei Momente einer Umkehr, Abkehr und Hinkehr. Wenn ich das tue, dann bin ich noch nicht gerettet damit. Im selben Moment, wo ich Buße tue und glaube, schenkt Gott mir sein Heil und dann bin ich gerettet. Das geschieht im selben Moment. Ich will nur sagen, dass die Rettung nicht in der Umkehr liegt, sondern in dem, was Gott tut. Ich komme zu Jesus, um mich retten zu lassen. Nicht um mich selbst zu retten. Ich melde mich bei ihm, um mich retten zu lassen. Man muss unterscheiden zwischen Buße und Vergebung. Buße ist die Voraussetzung zur Vergebung. Er ist noch nicht Vergebung selbst. Wenn ich Buße tue, dann stelle ich mich und bitte um Vergebung. Aber die Vergebung ist das, was Gott tut, nicht was ich tue. Was ich tue, ist die Buße. Ich sage Nein zu Sünde, es tut mir leid und so weiter. Das ist deshalb der Unterschied. Dieses zweite, die Vergebung, die Rechtfertigung, die Heiligung, das sich beschenken lassen von neuem Leben, der Heilige Geist kommt. Dieser Geist bringt das ganze Heilspaket. Er bringt das neue Leben. Und dieser Geist unterhält jetzt, trägt, ist Träger des neuen Lebens. Deshalb sagt Paulus, wenn ihr, seit ihr zu Jesus kommt, vom Geist getragen werdet, der Geist ist euer Leben. Es ist ihm zuzuschreiben, dass ihr geistliches Leben habt. Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr jetzt auch euch nach dem Geist ausrichten. Wie steht es in Ihrer Übersetzung? Zweiter Teil von Vers 25. Wandeln. Ist ein anderes Wort als das, was normalerweise mit Wandeln zu übersetzen ist. Dieses Wort erinnert an eine Kolonne von Soldaten. Einer läuft dem anderen nach, ja. Und wer Soldat gewesen ist, ich nehme an, das ist in der Schweiz nicht anders, man muss sich ausrichten nach dem Ersten. Wo der hingeht, da müssen die anderen hin. Man richtet sich nach ihm aus. Ja. Der Geist ist mein Hirte. Ich bin das Schaf, das ihm nachfolgt. Ich habe mich nach ihm auszurichten, auf seiner Linie zu bleiben. Jetzt frage ich in der Offenbarung Gottes, in der Heiligen Schrift, was ist denn die Linie des Geistes? Denn ich kann ja den Geist nicht sehen. Genauso wenig, wie ich den Wind sehen kann. Ich kann nur sehen an der Wirkung des Windes. Da bewegen sich die Blätter, aber den Wind selbst kann ich nicht sehen. Ich muss jetzt wissen, wo will der Geist hin, und dann habe ich mich danach auszurichten in meinem Leben. Vers 26, eine Ermahnung, die auf den Versen 24 und 25 fußt. Aufgrund von beiden, dass wir gekreuzigt sind und durch den Geist neues Leben haben, fordert Paulus, lasst uns nicht nach leerer Herrlichkeit aus sein, einander provozieren. Das zweite ist die Folge des ersten. Das Wort ist nicht Ehre hier, sondern Herrlichkeit. Nun gibt es zwei Arten von Herrlichkeit. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier die Zeit, um von Herrlichkeit sprechen zu dürfen. Ich möchte solchen Leuten Mut machen, die manchmal sehr wenig Selbstvertrauen haben. Die Bibel spricht davon, dass es ganz in Ordnung ist, etwas zu bedeuten oder zu bedeuten zu wollen. Es ist nicht verkehrt, meine lieben Geschwister, ich sage lieben ganz, ganz bewusst, weil ich sie liebe. Es ist nicht verkehrt, herrlich sein zu wollen. Sie dürfen in den Spiegel schauen. Sie dürfen schauen, ob die Farben passen. Heute habe ich mit einem Mädchen im Bus von Farben gesprochen. Die Bluse muss zum, wie heißt es? Zum Jupp passen. Ja. Das hält man für wichtig. Ja. Und wenn der Mann, wenn wir nicht die richtige Krawatte haben, dann melden sich die Frauen. Die haben ein besonderes Gespür dafür. Wir haben weniger. Wir haben auch einen Herrlichkeitssinn an anderer Stelle. Das ist ganz in Ordnung. Aber es ist verkehrt, nach leerer Herrlichkeit auszusagen. Es gibt gefüllte, sinnvolle Herrlichkeit und es gibt ganz leere, die taugt, ist nichts. Es blasen, sanft blasen. Die Frage ist, was ich jetzt leere und was ist gefüllt. Das Geheimnis liegt im Bezug. Da liegt das Geheimnis. Das heißt, welche Herrlichkeit gibt der Herr? Von ihm, wir haben ja nichts, wir haben keine Herrlichkeit. Aber in der rechten Beziehung zu Jesus gibt er mir Ehre und Ruhm, die mir zusteht und ich darf das annehmen. Das heißt, wenn sie geehrt werden, wenn man ihnen dankt, brauchen sie nicht, wenigstens nicht von Herzen sagen, keine Ursache. Wenn sie das Performer tun wollen, um höflich zu sein, dann tun sie das. Aber glauben Sie nicht, was ich sage. Denn es war eine Ursache da. Ja. Und wenn wir am Donnerstag gut nach Hause kommen und wir sind dem Herrn Hodel dankbar, dann darf er nichts so tun, als ob er nichts getan hat. Er ist gut gefahren, das dann darf er wissen, dass es okay ist. Nur, wenn wir jetzt nach unserer Leistung uns, das merkt man dann bald, unnatürlich, ja, das merkt man sehr bald. Ich bin schöner, als ich meine. Ich habe besser gepredigt, als ich wirklich gepredigt habe. Und so weiter und so weiter. Sie kennen das. Dann ist das leer. Und dann sorgt Gott oft für einen Indianer. So sage ich das manchmal. Was haben die Indianer gemacht? Ein Teil des Kopfes weggenommen. Jeder von uns hat ein Bild. Und Bilder umrahmt man. Und manchmal kommen andere Leute auf uns zu und schmälern den Rahmen unseres Images. Unseres Selbstimages. Wir haben ein Image von uns selbst. Und wir meinten, wir seien so groß. Und dann füllen wir dieses auf. Ja. Und mit einmal kommt jemand und erinnert uns daran, wir sind nur so groß. Und dann sind wir geköpft. Und das schmerzt. Bis wir nach Hause kommen und wirklich uns wohlfühlen darin und merken, ja, dies ist doch die Realität. Das war alles leer. Leere Herrlichkeit. Und wenn wir aus sind nach Herrlichkeit, dass wir geehrt sein wollen, was geschieht dann? Wer falsche Motive hat, der provoziert. Lesen Sie. Lasst uns nicht nach leerer Herrlichkeit aussehen und, das heißt, wie sieht das aus? Einander provozieren, einander missgönnen. Das sind die zwei Seiten. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Andere zu provozieren oder neidisch sein. Missgönnen. Nächste Verse. Wir sind in Kapitel 6. Als Hilfestellung zeigt Paulus, wie ein geistlicher Christ handelt. Wie handelt ein geistlicher Christ? Hieran kann man kontrollieren. In Vers 1 spricht er vom Zurechthelfen. Ein geistlicher Christ hilft anderen zurecht. In den Versen 2 bis 5 spricht er vom rechten Tragen und in den Versen 6 bis 8 vom Unterstützen des Lehrenden und in den Versen 9 und 10 vom Wohltun im Allgemeinen. Wir lesen diese Verse. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, merken Sie den Unterschied? Nicht leben in den Werken des Fleisches, sondern er wird übereilt von einem Fehltritt. Es kann vorkommen, dass er hineinfällt. Was dann? Helft ihm. Aber wer soll helfen? So helft ihr, die ihr geistlich seid. Furchtbares Wort. Nicht hier, sondern im Mund von vielen Christen. Das Wort geistlich wird sehr missbraucht, wie auch das Wort Fleisch. Und deshalb verstehen viele Christen, arme Christen sind es, weil die Prediger es ihnen nicht deutlich machen. In vielen Gemeinden schulden die Prediger es, den Gläubigen zu sagen, was geistlich meint, was fleischlich meint. Wer ist geistlich? Geistlich ist an und für sich nicht ein Wertausdruck. Ein geistlicher Christ ist nicht ein besserer Christ in dem Sinn. Aber er ist einer, der sich vom Geist führen lässt, der unter der Herrschaft des Geistes ist. Geistlich ist ein Adjektiv, ist jemand, der wie der Geist ist. Jemand ist menschlich, wenn er wie ein Mensch ist. Er ist männlich, wenn er wie ein Mann ist. Fräulich oder feminin, weiblich, wenn sie wie eine Frau ist, wie man die ideale Frau sich vorstellt. Brötlich, wenn man Brot ist. Ja? Und so weiter. Man ist christlich, wenn man wie ein Christ ist. Man ist geistlich, wenn man wie nicht irgendein Geist, sondern wie ein bestimmter Geist ist, nämlich der Heilige Geist, und sich von ihm führen lässt. Ihr, die ihr unter dem Geist seid, die ihr nach dem Geist lebt, die ihr so entschieden habt, wie ich eben aufgerufen habe, ihr helft nun den anderen zurecht. Einem solchen im Geiste der Sanftmut, dieser Ausdruck Geist der Sanftmut, scheint mir, bedeutet nicht, dass Sanftmut ein Geist ist, sondern dass der Heilige Geist ein Geist der Sanftmut ist. Das heißt, wer geistlich ist, sich vom Heiligen Geist bestimmen und führen lässt, der wird sich vom Heiligen Geist Sanftmut schenken lassen, wie in der Frucht des Geistes erwähnt. Und es braucht Sanftmut. Was ist Sanftmut? Richtige Nächsteneinschätzung. Und wenn man einem anderen helfen will, der gefallen ist, dann braucht es Sanftmut, nicht den Hammer. Ja? Nicht noch einstupsen, nicht stupsen, nicht noch einmal draufhauen, sondern es braucht Hilfe. Im Geiste der Sanftmut hilft ihm wieder zurecht. Und, pass auf, sieh dabei auf dich selbst, dass nicht auch du versucht werdest, und dann in die Versuchung fällst. Jetzt kommen wir zum Tragen. Paulus spricht hier von zweierlei Tragen. Vom persönlichen Tragen und vom Tragen der Lasten anderer. Das persönliche Tragen nennt er in Vers 5. Aber logisch oder zeitlich geht es dem anderen voran. Er gebraucht es hier als Begründung, das heißt, er setzt es voraus. Deshalb fangen wir da an. Jeder soll seine eigene Bürde tragen. Nicht Last, Bürde. Aber was ist das für eine Bürde? Das ist mein Werk. Wissen Sie, was Ihr Werk ist? Wissen Sie, was der Herr von Ihnen will? Jeder Christ sollte das wissen. Was der Wille des Herrn ist. Paulus betet für die Kolosser ein Gebet und dafür verwendet er eine Anzahl von Versen, um das auszuführen. Kolosser 1, Vers 9. Eine Bitte, dass ihr erfüllt sein möchtet, voll und ganz bestimmt sein würdet, von der Erkenntnis seines Willens. Gott will, dass wir wissen, was er will. Und diesen Willen zu tun, das ist unsere Bürde, das heißt, das, was wir zu tun haben, unsere Verantwortung, das, was wir zu tragen haben. Paulus drückt das so aus. Wenn wir Gottes Last auf uns nehmen, Gottes Aufgaben wahrnehmen, dann tragen wir unsere eigene Last und tun unser Werk. Und, jetzt kommt das Interessante wieder, dann gibt es Ruhm, Herrlichkeit. Ja, dann gibt es Ruhm. Vielleicht nicht in diesem Leben. Erwarten Sie nicht zu viel hier. Aber wenn es kommt, seien Sie dankbar. Nicht zu dankbar, aber dankbar. Aber wenn es ausbleibt, wenn der Ruhm ausbleibt, eines Tages wird der Herr uns dafür lohnen. Jetzt müssen wir anfangen mit Vers 2. Tragt einer des anderen Lasten, und auf diese Weise werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nicht das Gesetz Moses. Das Gesetz Christi ist das Gesetz der Liebe, aber Liebe trägt. Da werden wir erinnert an das kleine Mädchen, von dem immer wieder erzählt wird. Sie trägt einen schweren Burschen und jemand kommt vorbei und sagt, schwer, ja? Nee, nee, das ist mein Bruder. Weil es ihr Bruder war, war er gar nicht schwer, aber er war schon eine, für einen Fremden war es wie eine große Last. Die Liebe trägt. Und jetzt kommt die Begründung, denn wenn jemand meint, etwas zu sein und es nicht, ist doch nichts, betrügt er sich selbst. Das heißt, der Verzicht darauf, die Lasten von anderen zu tragen, führt Paulus auf Hochmut zurück. Wer meint, etwas zu sein, der lässt einen anderen ihm die Koffer tragen. Nicht wahr? Ich bin etwas, ich brauche das nicht. Aber wer sich in die Rolle eines Sklaven versetzt, er trägt oder zieht an den Sklaven, ja, diese Rolle spielt er, der greift zu und hilft anderen aus Liebe. Vers 6. 6 bis 8 ruft Paulus auf oder sagt er, dass jemand, der ein geistlicher Christ ist, der wird Lehrende in der Gemeinde unterstützen. Es gibt zwei Gruppen von Lehrenden in den Gemeinden. Jeder Christ ist ein Lehrer, nach Paulus und dem Hebräerschreiber. Aber dann gibt es etliche, die haben dieses als Gnadengaben und tun das dann auch immer wieder. Wer im Wort unterrichtet wird, teile mit dem, der ihn unterrichtet, in allem Guten. Werdet nicht irregeführt. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Weil der auf sein Fleisch sät, vom Fleisch Verderben ernten wird. Was ist das für ein Verderben? Nun, das sieht man gleich, wenn man vom Geist hört. Denn eins ist das andere, dem anderen gegenübergestellt. Aber der auf den Geist sät, vom Geist ewiges Leben ernten wird. Das heißt, wer sich vom Geist führen und bestimmen und helfen lässt, der sät auf den Geist, das heißt, für den Geist, und der Geist wird dann die Ernte geben, eines Tages. Aber wer für sein Fleisch lebt, sich vom Fleisch diktieren lässt, der wird dann auf diesem Boden das entsprechende ernten eines Tages. Und das ist ein Verderben. Verse 9 und 10 sprechen vom Wohltun im Allgemeinen. Vom Speziellen geht es im Allgemeinen. Lasst uns aber im Wohltun überhaupt nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht untreu werden. Lasst uns dann also, wie wir Gelegenheit haben, das Gute wirken gegen alle, das heißt gegen alle Menschen, am meisten aber gegen die, die von der Glaubensfamilie sind. Das ist klar. Wir könnten weit und breit reisen und Gutes tun, besonders heute, wo im Fernsehen so viel Not gezeigt wird. Aber wir müssen wählen, wir müssen wissen, wo unsere Prioritäten sind. Wir haben nur so viel, mit dem wir Gutes tun könnten, an Zeit und Gütern. Jetzt müssen wir wählen, wo wollen wir uns einsetzen? Paulus sagt, wir sollen bei der Gemeinde beginnen. Die Not in der Gemeinde ist Priorität. Nicht der Ungläubige. Aber der Ungläubige soll nicht außer Sicht geraten. Auch dort dürfen wir Gutes tun, wo Not ist. Nicht in erster Linie, damit die Leute sich bekehren, sondern weil es an und für sich gut ist, einem Menschen zu helfen. Passen wir auf. Es gibt Missionsgesellschaften, die bauen Krankenhäuser als Zeugnis. Ich finde das nicht gut. Man sollte ein Krankenhaus bauen, um Menschen zu helfen, die krank sind. Nicht als Evangelisationsmittel. Das kann wie ein Bumerang wirken. Denn wenn die Leute sich nicht bekehren, dann scheint das Krankenhaus nicht mehr die Funktion zu üben. Und was dann? Wo wird dann die Motivation sein? Missionen sind sich dieses Problems bewusst geworden und haben sich neu gefragt, warum tun wir, was wir tun? Warum wird Reis verteilt? Und dann gibt es die berühmten Reischristen, ja, die nur Christen sind, weil man ihnen Reis gegeben hat. Ja. So weiter. Diese Problematik ist da. Die Schrift spricht nicht so, wie wir das heute tun. Man hilft einem Menschen auf der Autostraße, weil es etwas Gutes ist, ihm zu helfen. Nicht damit er sich bekehrt. Natürlich ist es schön, wenn er sich bekehrt. Ich habe eine Gelegenheit, ich bin in Kontakt mit einem Menschen gekommen. Das kann sich daraus ergeben. Aber ich muss aufpassen, dass das nicht die einzige Motivation ist dafür. Es gibt andere Christen, die möchten für Jesus Christus zeugen, aber sie wissen, sie haben gelernt in irgendeinem Seminar oder in einem Kurs, man muss jetzt Kontakt aufnehmen. Jetzt muss man ein Brückengespräch beginnen. Also, worüber spricht man jetzt? Ja, schönes Wetter heute. Ja. Ja. Jemand wäscht gerade sein Auto. Ah, schönes Auto. Ja. Im Hinterkopf. Man spricht hierüber. Das ist nur ein Mittel. Passen Sie auf. Wenn das nur ein Mittel ist, eine Taktik ist, dann wird der andere sie bald durchschauen. Denn er weiß, dass das Wetter an und für sich einen Wert hat. Und es lohnt sich, über das Wetter zu sprechen, und wenn nichts über Jesus gesagt wird. Für ihn hat es einen Wert, ob es regnet oder Sonnenschein ist. Und für uns nicht. Ist das Wetter ein Wert? Das Auto, ist es schön? Ist es etwas Gutes? Natürlich. Aber viele Christen haben Komplexe. Die können nichts mit einem Auto anfangen. Sie gebrauchen es, ja. Aber sehr fromme Christen, sehen Sie hier zurück, es könnte ein Stolz aufkommen zu werden. Haben keine Beziehung zum Auto. Verstehen Sie? Die haben keine Beziehung zu den irdischen Werten als solche. Die können sich nicht richtig freuen an diesen Dingen. Echte Christen, die vom Geist erfüllt sind, müssen einen Wert in der Schöpfung Gottes als solcher sehen. Und sich dafür, darüber freuen. Wenn wir jetzt in der Natur rumlaufen, dann freue ich mich über die Formen. Ich danke Gott für Sauberkeit, für Ordnung, für Blumen und so weiter. Ich freue mich, dass es noch Menschen gibt, die Salz sind und so weiter. Und dass überhaupt also ein Salz in der Gesellschaft ist und so weiter. Ich freue mich über das Grüne der Bäume und so weiter. Man bekommt eine geistliche, eine himmlische Brille. Und sieht die Schöpfung von der Perspektive des Schöpfers und kann sich darüber freuen. Und wenn wir das tun können, dann können wir auch mit einem Unbekehrten darüber sprechen. Und dann merkt er, dass ich einen Blick dafür habe. Denn, jetzt kommen wir von der anderen Seite, manch ein Ungläubiger hat nicht mehr einen Sinn für diese Dinge. Nicht einmal für sein eigenes Auto. Ich kann ihm einen Sinn dafür beibringen. Wenn ich ihm zeige, das hat seinen Wert. Ist es verkehrt, schnell zu fahren? Ist es verkehrt, Freude am Schnellfahren zu haben? Nein. Ist es verkehrt, für einen Jungen einmal so ein bisschen rassig in die Kurve zu treten? Das macht Spaß, warum nicht? Natürlich alles im Rahmen. Wenn man merkt, das ist eine aufgebaute Zone und man stört die Leute um 11 Uhr, 12 Uhr nachts, natürlich, das ist was anderes. Aber die Freude an und für sich ist nicht verkehrt. Verstehen Sie? Wir müssen einen Blick für diese Dinge haben. Gott hat den Schwung geschaffen. Gott hat Geschwindigkeit geschaffen. Gott hat Farben geschaffen. Gott hat die Technik geschaffen. Naturgesetze, wir haben das nur genutzt. Nun, das war ein bisschen Abstecher. Wo waren wir? Ja, Vers 10. Mit den richtigen Beweggründen. Jetzt kommen wir noch zum Schluss. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, lese ich noch diese Verse. 11 bis 18. Nicht nur ein Schluss, ein ernster Schluss. So nenne ich ihn. Vers 11. Hier ist eine Sammlung von verschiedenen. Vers 11 zeigt Paulus seine Fürsorge. Er legt seine Fürsorge unter Beweis. 12 und 13, er deckt den Beweggrund, die Motive der anderen, in Anführungsstrichen der Gesetzeslehrer, auf. In den Versen 14 bis 16 zeigt er seine eigenen Beweggründe oder seinen eigenen Beweggrund. In Vers 17 noch einmal eine Aufforderung, aber eine Warnung gleichzeitig, eine warnende Aufforderung. Und Vers 18 ein Gruß zum Schluss, also der Schlussgruß. Seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Normalerweise schreibt ein anderer für Paulus, er diktiert. Wenn er selbst geschrieben hat, hat ihm das Mühe gemacht. Er kann offenbar schlecht sehen und hat mit großen Buchstaben geschrieben. Das soll seine Fürsorge zum Ausdruck bringen, dass er in Eile schrieb. Niemand anders hatte vielleicht Zeit zu tun. Er hat selbst zur Feder gegriffen und hat geschrieben, trotz der Mühe, die es ihm machte. Jetzt spricht er von den Motiven, derer, um die es ihm zu tun ist. So viele, die im Fleische wohl angesehen sein wollen, diese nötigen euch, beschnitten zu werden. Allein damit sie nicht für das Kreuz Christi verfolgt werden. Denn die, die beschnitten werden, halten selber nicht das Gesetz. Ich hoffe, die Augen gingen auf, als sie dieses lasen, spätestens hier. Die, die euch beschneiden wollen, dass ihr beschnitten werdet, die halten selber nicht das Gesetz. Sondern sie wollen, dies ist ihr Beweggrund, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich an eurem Fleisch rühmen können. Schwärmerei, im wahren Sinn des Wortes. 14 bis 16, der Beweggrund des Apostels. Von mir aber sei es ferne, sich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn. Welch ein Widerspruch. Wie kann man sich des Todes rühmen? Stolz sein über den Tod? Der Tod ist doch das Aufhören von Existenz. Dies ist ein sehr drastischer Ausspruch des Apostels. Meine lieben Galater, ihr seid so stolz auf eure Leistungen. Ich will euch etwas erzählen. Ich bin so dankbar, dass Jesus gestorben ist und aufgeräumt hat mit allem Stolz. Ich bin ein Gestorbener. Das ist mein Ruhm. Ich bin eine Leiche. Die Welt ist Asche für mich. Christus am Kreuz ist mein Tod für die Welt. Christus am Kreuz ist der Tod der Welt für mich. Der Schöpfer stirbt für die Schöpfung. Und Paulus sagt, dann ist die Schöpfung tot. Sie ist Asche. Sie zieht mich nicht mehr an. Zieht mich nicht mehr an. Im Gegensatz zu Gott ist jetzt was anderes, ein anderes Thema, als ich vorher hatte. Sie kann Gott überhaupt nicht ersetzen. Sie befriedigt gar nicht. Das Kreuz unseres Herrn, des Herrn Jesus Christus, durch welchen mir, durch Christus, die Welt gekreuzigt worden ist und ich der Welt gekreuzigt worden bin. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung etwas zu sagen, noch unbeschnitten sein, sondern eine neue Schöpfung. Da ist die Auferstehung. Paulus rühmt sich des Kreuzes, das den Tod bringt, meinen Tod, den Tod der Schöpfung. Und dann rühmt er sich der Auferstehung Jesu Christi, weil durch ihn neues Leben gekommen ist. Das ist, worauf es ankommt, nicht auf Beschneidung, sondern auf Leben kommt es an. Und das Gesetz kann nicht Leben bringen, nur der Geist kann das tun. Und so viele, die sich nach dieser Regel ausrichten, dies ist die himmlische Regel, auf sie komme Friede und Barmherzigkeit. Gedankenstrich. und auf das Israel Gottes. Was ist das Israel Gottes? Das ist nicht die ganze Gemeinde anstelle von Israel, sondern das sind die Israeliten, die in der Gemeinde Jesu sind. Die Schrift kennt nur ein wahres Israel, und das sind Messiasgläubige. Die sind das wahre Israel. Sie kennt noch ein größeres Israel in der Hoffnung, dass diese zu Christus kommen. Aber letztlich gibt es nur die Israeliten für Gott, die nicht äußerlich nur beschnitten sind, sondern im Herzen beschnitten sind. Wahre Juden, die Jesus lieben. Paulus sieht diese kleine Gruppe in der Gemeinde noch extra und sagt, wenn jemand wie Israel sein will, nun, dann muss er über Jesus kommen. Und übrigens, mein eigenes Volk. Wenn jemand dazu Jesus gekommen ist, ich wünsche ihm Frieden und Barmherzigkeit. Paulus sagt sehr viel in sehr kurzen Worten hier, und es tut mir leid, dass ich nicht darauf eingehen kann, aber unsere Zeit ist eben bemessen. Wir kommen zum Schluss. Vers 17, eine warnende Aufforderung. In Zukunft mache mir niemand Mühe, denn ich, unterstrichen im Grundtext, ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leibe. Ihr müsst wissen, es gibt Narben an meinem Körper, weil ich mich zu Jesus gestellt habe und auf das Gesetz Moses verzichtet habe. Das hat mir etwas eingebracht. Und wenn ihr noch länger so verharrt, dann werdet ihr mir Mühe machen. Ich hoffe, ihr tut das nicht. Er ist aber bereit, sich mit ihnen abzugeben. Nur stellt er sie vor eine Entscheidung. Und er setzt sich selbst hier in den Riss. Denkt doch auch an mich. Ja. Denkt, was ich habe leiden müssen. Jetzt der Schlussgruß, und der ist sehr bezeichnend. Die Gnade unseres Herrn. Alles ist Gnade. Und wenn wir an den Schluss unseres Lebens kommen, Jesaja 54, der letzte Vers, am Ende wird es nur der Herr sein, der etwas getan hat. Und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Deshalb hören wir immer wieder von den Lippen von Reichsgottesmännern am Schluss ihres Lebens, alles war Gnade. Wie viel sie auch geleistet haben mögen, das fällt gar nichts ins Gewicht. Ja? Das Auge sieht das gar nicht, sieht nur noch das Kreuz und das Geschenk Gottes. Paulus legt jetzt Wert darauf, dass man die Gnade im Vordergrund, im Blickfeld hat. Die Gnade unseres Herrn, des Herrn Jesus Christus, sei mit eurem Geiste, Brüder. Ich weiß nicht, ob er das sonst wo sagt. Die, die es mit dem Gesetz zu tun haben, haben es mit dem Körper zu tun. Beschneidung, Einhalten von Tage, das ist das Irdische. Paulus sagt, unser Fleisch ist nicht wiedergeboren, unser Geist ist wiedergeboren. Dort wünsche ich euch Gnade. Dort wünsche ich euch Heil. Macht einen Unterschied, mein lieben Galater. Und das Schlusswort? Was ist das letzte Wort des Briefes? Und bedeutet? So sei es. Wahrlich. Wahrlich. So ist es. So soll es sein. So ist es. So soll es sein. In Wirklichkeit ist es so. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für den Galaterbrief. Wir danken dir, Herr, für deinen Knecht Paulus, der sich selbst nicht schonte, sich aufopferte, um diesen Brief zu schreiben, sich einzusetzen für diese armen Menschen, die dabei waren, abzuweichen von dir. Aber wir danken dir ganz besonders dafür, dass du deines eigenen Sohnes nicht verschont hast, sondern ihn dafür dahingegeben hast für uns alle, sodass wir aus lauter Gnade, als Geschenk, zurück zu dir finden durften. Hab vielen Dank für dein großes Heil. Bewahre uns davor, dass wir es gering schätzen.